Psalm 16, 1, ein Juwel Davids. Behüte mich, Gott, denn ich vertraue auf dich. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen auf Erden, an den Herrlichen habe ich all meinen Gefallen. Aber jene, die anderem nachlaufen, werden viel Leid erleben. Ich werde ihre Trankopfer mit Blut nicht opfern und ihren Namen nicht in meinem Mund führen. Der Herr aber ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir auf liebliches Land gefallen. Mir ist ein schönes Erbe zuteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch bei Nacht ermahnt mich mein Herz. Ich habe den Herrn allezeit vor Augen. Weil er mir zu Rechten ist, werde ich nicht straucheln. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich, auch mein Leib wird sicher ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tod überlassen, nicht zulassen, dass dein Heiliger verwest. Du tust mir den Weg zum Leben kund. Vor dir ist Freude in Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Ich bete, lieber Vater, ein Wort für unser Herz und unser Herz für dein Wort. Amen. Vorbemerkung. Also letzte Woche habe ich mich im Geschäft bewegt, ich musste einkaufen und da haben mich die vielen Osterhasen sehr beeindruckt. Es war fast so wie ein Wettstreit der süßen Osterhasen. Welche sind die besten? Die aus Österreich, Italien, Deutschland oder der Schweiz? Also ich habe keinen gekauft und denke aber, dass die Schweizer Schokihasen das Rennen gemacht haben. Aber Ostern wurde zu Unrecht den Hasen gegeben. Denn Ostersonntag hat Gott seinen Sohn auferweckt. Der freitags für die Sein gestorben ist. Und Römer 10, 9 sagt, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wovor gerettet? Ja, er rettet aus der verdienten Hölle und bringt in den Himmel, den er für die Sein verdient hat. Und der Sonntag wurde durch die Auferstehung Jesu zum Tag des Herrn, jedenfalls in den mediterranen Ländern und in Süd- und Mittelamerika. Bei uns ist es immer noch der Sonntag. Warum wurde es zum Tag des Herrn? Ja, er kam Ostersonntag und am folgenden Sonntag wieder in die Versammlung seiner Jünger. Das lesen wir nach in Johannes 20. Und am siebten Sonntag danach, am Pfingstsonntag kam er im Heiligen Geist wieder in ihre Versammlung. Und die ersten Christen haben deswegen den Sonntag als den Tag des Herrn gefeiert, haben Gottesdienst gefeiert, obwohl das zur damaligen Zeit noch ein Werktag war. Sie rechneten aber genauso wie wir mit seiner Gegenwart. Und er ist tatsächlich da in seinem Geist und in seinem Wort und in seinem Leib. Der Leib sei dir. Das sagt uns Epheser 1, 22. Christus ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und die Frage an uns ist jetzt, willst du gerettet sein, den Herrn erleben und genießen, dann sei in seinen Gottesdiensten. Psalm 60, 16, den ich anfangs gelesen habe, ist ein Juwel von König David. Der hat ihn gebetet. als er wieder einmal sehr bedrängt war. Aber eigentlich betet ihn Davids entfernter Nachkomme und naher Herr, der Herr Jesus Christus, der ebenfalls andauernd sehr bedrängt war. Und da das Christus tut, gilt der Inhalt natürlich auch seinen Christen, seinem Leib. Das Thema ist aus dem Grab ins Leben und zwei Punkte dazu. Das war eben die Vorrede. Erster Punkt ist dann Leben unter Druck und zweiter Punkt ist vollendetes Leben. Erster Punkt. Leben unter Druck. Behüte mich, Gott, denn ich vertraue auf dich. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Ich weiß von keinem Gut außer von dir. An den Heiligen auf Erden, an den Herrlichen habe ich all meinen Gefallen. Aber jene, die anderen nachlaufen, werden viel Leid erleben. Ich werde ihre Trankopfer mit Blut nicht opfern, ihren Namen nicht in meinem Mund führen. Also behüte mich, es sind viele, die mir Druck machen und mich versuchen. Also von König David können wir nachlesen, dass er an für sich fast immer unter Druck war. In seiner Jugend der böse König Saul, die Philister, dann weitere Kriege, rebellische Untertanen und rebellische Familienmitglieder, Söhne. Verräterische Freunde, falsche Gläubige, die ihn in ihren eigenen Interessen opferten. Dazu hat ihn auch sein eigenes Herz bedrängt, manchmal bei der Erotik, dann im Luxus und auch zur Macht oder zur falschen Machtausübung verführt. All das hat ihn bedrängt. Und zum Teil auch zu Fall gebracht. König sein war für ihn keine Schocke. Für Jesus war Christkönig sein auch keine Schocke. Er ist mit seiner Bibeltreue falsch und falschen Gläubigen und Ungläubigen auf die Zehen getreten und dafür haben sie ihn aufs Blut gehasst. Seine Schüler, seine Jünger haben ihn oft nicht verstanden und haben ihn auch für sich selbst, für ihre eigenen Interessen schlichtweg ausgenutzt. Seine Familie hat ihn für verrückt erklärt. Markus 3, 21. Und als er in den Tod ging und furchtbar litt, da er von Gott verlassen würde, da wollte er, dass Petrus, Johannes und Jakobus an seiner Seite mit ihm beten. Sie aber haben geschlafen. Zwei seiner Apostel haben ihn verraten, Judas mit Vorsatz, Petrus auf Schwäche. Und als er am Kreuz hing, liefen alle seine Jünger, ausgenommen Johannes, wie Hasen in die Büsche. Er aber konnte dann letztendlich bekennen, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er mir zu Rechten ist, werde ich nicht straucheln. Er ist nie gestrauchelt in seinem Leben, als er unter Druck war. Er hat getan, was Gott gesagt hat, ist ihm nie ausgewichen. Auch wenn es verlockend war, ist keiner Versuchung erlegen. Er war ein Mensch wie wir, mit mehr Druck wie wir, aber ohne eine Sünde. Und dann in der Nacht zum Freitag ließ er sich nach seinem einsamen Gebet gefangen nehmen, martern, kreuzigen, ließ sich von den sogenannten Gläubigen verspotten, ließ sich von Gott richten und verfluchen, starb Gott verlassen. Ja, das war sein Auftrag. Den hat er erfüllt. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, Vater im Himmel. Jesus hatte Gott alle Zeit vor Augen, als es ihm gut ging und auch als es ihm so schlecht ging. Also für uns ist das, den Herrn vor Augen haben, auch wichtig, wenn wir Christen sind. Es ist wichtig, wenn es uns gut geht und wenn es uns nicht gut geht. Denn bei beiden vergisst man ihn so leicht. Wenn es mir gut geht, dann brauche ich ihn ja nicht. Erst die Not lehrt beten, sagt man. Gott aber sagt, hab mich im Guten wie im Schlechten vor Augen, dann wirst du nicht straucheln. Wirst du mir im Guten danken, werde ich dir im Schlechten beistehen. Und Gott hört grundsätzlich nur auf seine Heiligen, das heißt auf die, die durch den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus Christus geheiligt sind, seine Kinder sind. Sie hört er beim Danken und beim Bitten. Also das Leben hier und jetzt ist auch in unseren schönen, reichen Ländern keine Schocke, sondern manchmal recht schockend. Das liegt an uns. Wir stehen nicht so unter Druck wie König David oder der Herr Jesus, aber wir stehen unter Druck. Es gibt genügend Götzen, von denen David spricht hier, dass sie das Blutopfer geben. Und der macht nicht mit. Unsere Opfer, unsere Götzen sind mehr das Geld, also mehr Luxus und das Glück, das man so erkaufen will. Das sind so die Götzen. Und dazu kommt noch die Anerkennung und die Liebe, die man so vielleicht auch bekommen könnte. Das sind Götzen. Das eigene Glück kann zum Götzen werden, so dass Gott den Kürzeren sieht. Und falls dann doch unauflösbare Probleme auftauchen, dann betet man halt. Gott ist ja dazu da, uns zu helfen. Oder? Oder nicht wahr? Nein, nicht wahr. Wir sind geschaffen und erlöst, um ihm zu dienen. Er ist Gott, nicht wir. Jene, die ihren Götzen nachlaufen, werden viel Leid erleben. Ich aber habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er mir zu Rechten ist, werde ich nicht straucheln, sagt David, sagt der Herr Jesus. Frage, wie kann man Gott vor Augen haben? Der ist doch unsichtbar. Soll man Bilder und Statuen von ihm machen? Nein, das hat er ja verboten. David und der Herr Jesus hatten Gott so vor Augen. Sie sahen ihn in seinem Wort und in seinem Haus. Wir haben auch wir nicht. Aber das genügt vollkommen, um nicht zu straucheln. Psalm 119, 105 sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und 2. Timotheus 3, 16 sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Lehre. Ja, da lehrt Gott. Überführung. Er überführt. Und das ist Gottes Wort, das das macht, überführt Sünder zum Herrn Jesus Christus. Er unterweist sie. Weist sie zurecht, wörtlich. Zum Rechten weist, ist gut. Und weist sie zum gerechten Leben an. Also das ist von Gott. In Gottes Wort sehen wir Gott. Sehen wir ihn jetzt in seinem Wort, werden wir ihn auch im nächsten Leben real sehen. Wir kommen zum zweiten Punkt, vollendetes Leben. Auch mein Leib wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Tod überlassen, nicht zulassen, dass dein Heiliger verwest. Ja, genau das zitiert Petrus am Pfingsten, um nachzuweisen, dass der Herr Jesus von den Toten auferstanden ist. Und der Apostel Paulus tut dasselbe in Apostelgeschichte 3, 14. 13, 14. Und er schreibt auch in 1. Korinther 15, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung und euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr noch in euren Sünden. Ja gut, manche sagen, die Auferstehung der Toten sei eine neutestamentliche Erfindung. Nein, ist im Alten Testament angekündigt, unter anderem hier im Psalm 16. Manche sagen, Jesus Christus sei nur im Glauben, in den Köpfen der Gläubigen auferstanden. Nein, er ist für alle auferstanden. Durch hunderte Augenzeugen bestätigt und auch durch das Alte Testament bestätigt. Manche hoffen, dass mit dem Tod alles aus sei. Nein, das bestreitet die Bibel. Nebenbei auch die Physik. Nein, es ist so. Es folgt, wem man gefolgt ist, nur Vollendete. Geheiligte sind bei ihrem Herrn, Unheilige sind bei ihrem Herrn, bei Christus oder beim Teufel. Menschen wollen an für sich in diesem Leben alles haben und glücklich sein. Das ist verständlich, es klappt halt nicht. Und der Herr Jesus sagt treffend, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei seine Seele oder sein Leben verliert? Oder was wird der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Dann wird er jedem nach seinem Tun vergelten. Matthäus 16. Ja, eigentlich, was der Herr hier sagt, ist recht beunruhigend. Was für Tun wird er mir positiv vergelten? Das, was ich ihm vorenthalte oder gegen ihn tue, wohl kaum. Ja gut, das wird er mir auch vergelten, aber halt negativ. Was er durch mich wirkt oder tut, das wird er mir positiv vergelten. Was er durch mich wirkt oder tut, wird er mir positiv vergelten. Denn es ist eigentlich sein Tun, nämlich das, was das Haupt des Leibes durch mich als sein Glied oder durch uns als seine Glieder tut. Ich habe in den letzten Predigten über den Kolosserbrief das Glas Wasser immer zur Hand gehabt und ich habe es, glaube ich, dreimal oder viermal daneben auf den Teppich geschüttet, um darzustellen, was ist, wenn das Haupt des Leibes etwas sagt und eines seiner Glieder tut eben nicht das, was der Kopf sagt. Ich habe es also nicht getrunken, sondern auf den Teppich geschüttet. So ist es beim Leib Christi. Ja, und was ist jetzt hier die Sache, wenn er sagt, ich werde vergelten? Ja, das wird er positiv vergelten, wenn wir als sein Leib, als Glieder an seinem Leib etwas nach seinem Willen tun. Das wird er positiv vergelten. Eigentlich ist es ja seine Tat, die Tat des Hauptes, und er ist so großzügig, dass er seine Glieder oder seine Geschwister dann auch noch belohnt, wenn sie es tun. Und wir müssen uns das so vorstellen, wir kleine Kinder sitzen, wenn Ella mir ein Bild zeigt, das sie gemalt hat, dann finde ich das wunderbar. Obwohl es vielleicht nur so gekritzelt ist. Ach, das ist wunderbar. Ich hüpfe einen halben Meter hoch vor Freude, weil sie das gemacht hat. Und ich lobe sie natürlich. So ist es hier auch. Der Herr belohnt noch das, was wir gemacht haben. Wir haben versucht, es gut zu machen. Wir haben versucht, zu tun, was er will. Aber es ist dann halt doch wieder etwas, nicht ganz so gelungen. Es ist etwas mangelhaft geworden. Und er freut sich drüber. Wie bei einem kleinen Kind. Der Anfang des Psalms ist, behüt mich, denn ich vertraue auf dich. Ich weiß von keinem Gut außer dir. Und das gilt für das jetzige Leben. Er ist mein Guter. Er macht mich gut. Es ist das jetzige Leben unter dem Herrn Jesus Christus, nicht über ihm, nicht neben ihm, unter ihm. Er ist es, der meine kleinen, mittleren und großen Schulden bei Gott bezahlt hat. Er ist auferstanden, um mir sein Gutes zuzueignen, so als ob es mein eigenes wäre. Christus ist auferstanden, um mich zu heiligen, also auszusondern, so dass ich mehr und mehr ein guter Christ werde. Der Herr Jesus Christus ist auferstanden, um mich durch sein Wort zu regieren und durch seine Fürbitte zu rechtfertigen. Er hat jede Menge Arbeit mit mir, mit uns allen. Er muss ständig intervenieren bei Gott. Rechne das wieder mir zu. Das war nicht gut. Das hat er daneben gemacht. Rechne es mir zu. Ja, das ist das, was jetzt ist. Und was jetzt ist, das ist das, was König David, und er sagt das auch im Namen seines Christkönigs, an den Heiligen auf Erden, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Das sagt David. An den Heiligen und den Herrlichen habe ich Gefallen. Eigentlich sagt es der Herr Jesus Christus. Hat er Freude an mir? Hat er Freude an euch? Den Herrlichen hat er gefallen. Also im Wortspiel, der Herr macht herrlich. Und für herrlich steht da das schöne Wort, das hebräische Adir. Und die Israelis bezeichnen diese neuen Flugzeuge, die F-35, die nebenbei heute Nacht nach Syrien geflogen sind, um die 6 Raketen, die nach Israel geflogen sind, also die Ausgangsbasen, zu zerstören. Das sind die Herrlichen, sie sind nicht zu sehen. Vom Radar jedenfalls. Und als der Herr Jesus auf der Erde lebte, da sah man seine Herrlichkeit auch nur ganz verdeckt. Und solange wir hier leben, sieht man seine Herrlichkeit bei uns auch nur verdeckt. Das heißt aber nicht, dass man sie nicht sieht oder nicht sehen soll. Der Herr ist herrlich und er macht herrlich. Schluss. Das Leben hier ist für uns trotz allem Wohlstand keine Schocke. Der Herr Jesus hat sein Leben gegeben, um uns zur Schocke für Gott zu machen. Und als der auferstandene Herr gibt er uns hier schon jetzt Stückchen um Stückchen davon. Und fürs nächste Leben gilt, wenn er wiederkommt, ist unser ganzes Leben eine Schocke. Amen.